Wir wollen uns wieder an den Herrn richten.
Herr Jesus Christus, du bist unser Herr. Durch dich kommen wir zu deinem Vater, Herr. Durch dich, durch die Verbindung, mit dir unser Vater geworden ist. Wir danken dir, Herr, dass du uns herausgerufen hast aus der Welt der Sünde, dass du uns versetzt hast aus dem Bereich der Finsternis, seiner Macht, in das Reich deines geliebten Sohnes. Danke, Herr, für das, was du für uns bedeutest. Danke, dass du mit uns angefangen hast und dass du weitermachst mit uns, dass du uns nicht verlässt. Danke, Herr, dass du dich verlassen hast. Hilf uns, Herr, jetzt, wenn wir es wagen, über dich und deine Gedanken nachzudenken. Bitte, Herr, lass die Rede unseres Mundes, die Gedanken unseres Herzens nur solche sein, die vor dir wohlgefällig sind. Du bist in der Welt, aber wenn wir uns nicht auf dich verlassen, dann ist doch unser Leben. Amen.
Amen.
Wie können wir für uns selbst sorgen? Dazu gehört grundsätzliches Handeln, sonst verkümmern wir. Wenn wir nicht essen, dann geht es bergab. Wenn wir uns nicht Maßnahmen nehmen zu unserem Selbstschutz, dann laufen wir Gefahr. Aber es gehört eine gewisse Haltung dazu, eine grundsätzliche Haltung. Wir werden gerettet durch den Glauben, wir werden bewahrt durch den Glauben. Paulus sagt, das Evangelium spricht von Glauben beim Anfang und das führt weiter zu Glauben. Durch den Glauben wird man gerettet, um in einem Glaubensleben mit Gott zu leben. Was heißt Glauben? Das heißt einmal den Aussagen Gottes Glauben schenken. Das heißt, zu seiner Person zu vertrauen, für heute und morgen, auch für die Vergangenheit. Er wirkt in uns. Es heißt, ihm die Treue zu halten. Die zweite Haltung, von der ich sprechen möchte, ist die Haltung der Liebe. Paulus verknüpft gern Glaube und Liebe. Er spricht von einem Glauben an den Herrn Jesus, der durch die Hand der Liebe tätig wird unter Menschen. Vom Werk des Glaubens und der Arbeit der Liebe. Die Haltung der Liebe ist notwendig, wenn wir unser geistliches Leben erhalten wollen. Klassische Stellen für das Verständnis von Liebe haben wir im Alten Testament im Hohelied der Liebe und im Neuen Testament in 1. Korinther 13. Wer wissen will, was Liebe ist und wie er lieben kann, der studiere sorgfältig diese heiligen Texte. Denn sie sind Gottes Wort und Offenbarung zu unserer Hilfe. Was heißt lieben? Ich möchte hier zweierlei andeuten. Ich meine, Liebe heißt Liebe zu Gott, sich an Gott freuen. Liebe freut sich über den Gegenstand der Liebe. Liebe ist grundsätzlich eine Einstellung, wie ich gestern sagte. Aber sie äußert sich in einer Freude an dem Gegenstand der Liebe. Man sieht einmal die Psalmen in dieser Hinsicht. Viele Ausdrücke in den Psalmen sprechen von der Liebe zu Gott, wie der Psalmist sich über Gott freut. Ich meine, es sei Psalm 116, der etwa so beginnt: Ich bin verliebt. Es ist schwierig, das so ins Deutsche zu übersetzen, wie das im Hebräischen steht. Ich liebe. Der Gegenstand wird nicht genannt, aber er ist ganz offensichtlich. Ich liebe, weil Yahweh mich gerettet hat. Das heißt, er wird sagen, ich habe mich in Yahweh verliebt, weil er sich meiner angenommen hat. Das mag subjektiv klingen, aber es ist echt. Es darf auch einmal dieser Beweggrund zum Lieben genannt werden. Natürlich ist Gott liebenswert, ohne dass er etwas für uns tut. Aber es wird uns wertvoll, wenn er etwas für uns tut. Und er kann nicht der sein, der ist, ohne etwas für uns zu tun. So sind die beiden nicht voneinander getrennt. Wenn man sich an Gott freuen will, dann sehe man auch die Bilder im Neuen Testament, die Bilder von Jesus Christus. Als junger Soldat bekam ich einmal einen sehr guten Rat von einem Seelsorger für mich und meine Freunde. Er sagte, man sollte sich einmal die Texte aufschlagen, die ein Bild von Jesus Christus wären. Und so wäre Hebräer 1 ein Bild von Jesus Christus. Es gibt Texte, die sprechen ausführlich von der zweiten Person der Gottheit. Das tut Hebräer 1. Das tun die Verse in Kolosser 1, Verse 13 bis 23. Etwa 13 bis 23, ja. Die geben uns ein Bild von Jesus Christus. Eins nach dem anderen wird über ihn da ausgesagt, worüber man nachsinnen kann und sich fragen kann, was bedeutet das für mich. Sich also an Gott freuen. Das kann man tun, indem man Worte über Gott vor sich hat. Das kann man tun, indem man Worte bildet, die man an Gott richtet im Gebet. Man freut sich über ihn. Das kann man tun, indem man Worte findet, die man in Gegenwart von anderen äußert. Man freut sich zusammen mit anderen über Gott, man freut sich vor anderen über Gott, legt Zeugnis ab von dem großen, mächtigen Geliebten. Aber Liebe kann nicht ohne Geben geübt werden. Liebe muss früher oder später geben. Es liegt im Wesen der Liebe, dass sie von sich selbst gibt, von seinem eigenen Wesen, von dem, das man hat. Wie gibt man Gott? Man kann nicht seinen Geldbeutel in die Luft werfen und sagen, hier hast du mein Geld, Herr, oder sein Auto oder was immer man hat. Man gibt das nicht so dem Herrn. Es gibt Mittelstellen, über die man Gott etwas gibt, aber es gibt auch direktes Geben. Wer zu Christus gekommen ist, der hat sich selbst Gott gegeben. Der hat seinen Geist Gott gegeben. Diesen Geist hat Gott erneuert. Wir sind unser Geist. Das ist unsere Persönlichkeit. Der Körper ist unser Zuhause, unsere Behausung. Aber wir selbst sind ein geistiges Wesen. Und wenn wir zu Christus gekommen sind, dann haben wir uns selbst ihm gegeben. Wir sind mit ihm geistlich eins geworden, sagt Paulus. Das vergleicht er mit der Ehe, wo Mann und Frau eins werden. Sie haben sich einander gegeben, voll und ganz. Und so haben wir uns Christus gegeben, der sich uns gegeben hat. Und wir werden ein Geist mit ihm. Wir gehören zusammen und wir lieben einander. Aber jetzt gilt es auch nachträglich, diese Liebe zu zeigen, im Geben. Nachdem Paulus im Römerbrief die Erlösung in großen Zügen geschildert hat, kommt er auf einige Konsequenzen zu sprechen, dieser großen Erlösung, und beginnt damit zu zeigen, wie wir das Instrumentarium, mit dem wir nun die Erlösung auslegen sollen, dieser Zeit zwischen Bekehrung und Vollendung, da haben wir den Körper Gott darzubringen. Das heißt, das Haus, in dem wir wohnen, das noch nicht wiedergeboren ist, das kommt noch, wir sind also noch nicht ganz erlöst. dieser Teil der Erlösung kommt noch, wir werden erlöst werden von dem Leide dieses Todes und wir werden einen neuen Leib bekommen. Paulus sagt, wir werden von diesem erlöst, nicht weil wir ihn loswerden wollen. Das wäre platonisch. Nein, wir wollen einen anderen haben. Wir können nicht ohne Leib sein. Aber den Leib, den wir jetzt haben, den müssen wir zwischen Gott darbringen. Das ist ein Dienst, ein logischer Dienst, ein selbstverständlicher Dienst angesichts dessen, dass Gott sich uns ganz gegeben hat und Christus seinen Leib für uns gab. So gilt es auch, unserem Leib ihm zu bringen. Das tun wir aus Liebe zu ihm, angesichts seiner Barmherzigkeit. Römer 12, Vers 1. Im Blick auf, griechisch syn, glaube ich, steht da, nein, ich bin im Blick auf, also im Blick auf das Gesagte, auf die Barmherzigkeiten Gottes, rufe ich euch auf, euren Körper Gott darzubringen. Aber man kann auch mehr geben, wenn man diesem Körper wohnt, ist das etwas, was im Raum steht. Die Bausteine des Universums sind Raum, Materie und Zeit, oder Materie, Raum und Zeit. Wir haben Materie, die in einem gewissen Raum, einer Umwelt, in einer gewissen Zeit da ist. Wir bringen unsere Materie, unseren Körper da. Aber wir bringen auch den Zeitraum da, in dem wir leben, und die Zeit, die wir haben, die uns gegeben ist. Den Moment, den Tag, das Leben, das ist die Zeit unseres Lebens. Unsere Zeit muss dem Herrn gegeben sein. Das heißt, wir haben unsere Zeit so auszunutzen, Epheser 5, etwa 16 und 17, um den Willen Gottes zu tun, den es zuerst gilt, zu erkennen, zu prüfen. Aber der Wille Gottes soll erfunden oder gefunden werden, damit man ihn tut. Und die Zeit soll genutzt werden, um diesen Willen Gottes zu tun. Ich spreche jetzt im Telegrammspiegel, die notieren sich vielleicht diesen Text und überlegen, was es heißt, die Zeit Gott zu geben. Mit dem Körper gehört auch, zum Körper gehört auch die Kraft unseres Lebens, unsere Energie, unser Schweiß. Im Schweiße deines Angesichts sollst du Gott dienen, sollst du bis dein Brot verdienen. Im Schweiß unseres Angesichts dienen wir Gott. Unsere Kraft, unsere Energie. Es wird Energie kosten, Gott zu dienen, aber es lohnt sich, wenn es aus Liebe getan wird. Das tun wir gern. Er hat so viel für uns getan, vergessen wir das nie. Lasst uns nie reuen, Energie Jesus zu geben, denn er hat seine ganze Energie uns gegeben. Überlegen wir, Hebräer 12, 1 bis 4, etwa Vers 3 heißt es, betrachte und vergleiche, im Grundtext steht ein Wort, das eigentlich auch vergleichen bedeutet. Betrachte und vergleiche den, der so viel Opposition litt. Das ist der Sinn des Textes. Aufschauen auf Jesus, Vers 2 und Vers 3. Betrachtet den und vergleicht einmal eure Situation mit seiner Situation. Ja? Ist das komparabel? Ist das vergleichbar? Ist da überhaupt eine Ähnlichkeit? Nun, wir sollen vergleichen. Wir sollen beobachten, wir sollen betrachten und dann weitermachen. Erinnert daran, dass die Leser in jedem Fall noch nicht bis auf Blutvergießen widerstanden hätten. So viel hätte es ihnen noch nicht gekostet. Anders ausgedrückt, es könnte noch, ja. Sie hat noch nichts als Letzte gegeben. Was sagt Jesus? Dienst für mich heißt, man geht aufs Feld und arbeitet den ganzen Tag und dann kommt man nach Hause und macht mir noch eine Mahlzeit. Wie ein Sklave, ja. Das heißt Dienst für den Herrn. Nicht nur 8 Stunden am Tag, die ganze Zeit. Das heißt nicht, dass wir nur nicht Prioritäten setzen müssen oder prüfen müssen, was jetzt Dienst für den Herrn wird. Es gibt Dienst, der nicht Dienst für den Herrn ist. Der ist Dienst für uns oder Dienst für Menschen oder Dienst für eine Sache. Ja? Man kann einem Prinzip dienen, zum Beispiel Ordnung, das ist meine Gefahr. Und dann dient man kurzfristigen Zielen, die eigentlich abgöttert sind. Man muss jetzt prüfen, diene ich wirklich dem Herrn? Wessen Willen tue ich? Man verwechselt das nicht, wenn ich von Energieverlust spreche im Dienst des Herrn. Man gibt seinen Besitz. Wer am Körper wohnt, in diesem Leben wohnt, der hat etwas, normalerweise. Denken wir an Jesus, der hat alles hergegeben. Im Kreuz hat er nichts gehabt. Selbst das Kreuz gehörte ihm nicht. Es war ihm gegeben. Seine Kleider hat er abgeben müssen. Vielleicht noch ein Lendentuch behalten. Darüber ist man sich nicht einig, wenn er anzunehmen. Die Krone auf dem Kopf ist nicht sein, ihm verliehen. Er hat alles gegeben, seine Heimat im Himmel, alles, was er auf Erden hatte. Während seines Lebens hat er zeitweise keine Nacht, kein Nachtquartier gehabt. Wir wollen ihm nachfolgen und bereit sein. Es wird nicht immer so sein, dass wir alles aufgeben. Wir haben ein Recht, etwas zu besitzen grundsätzlich. Aber Gott hat ein Recht zu diskutieren, zu sagen, wie viel ich habe. Dem einen gibt er einen Palast, dem anderen gibt er ein Zelt. Dem einen gibt er ein Fahrzeug, dem anderen nicht. Das müssen wir ihm überlassen. Das, alle diese äußeren Führungen sind wirklich Führungen und Fügungen. Das können wir nicht bestimmen. Wir können nicht sagen, Herr, ich habe dir alles gegeben, ich bin ein Königskind, jetzt darf ich wie ein König leben. Das ist eine zum Teil amerikanische, evangelikalische Theologie. Die wollen wir nicht übernehmen, sie ist nicht biblisch. Und denken Sie auch ja nicht, wenn Sie treu Ihren Zehnten geben, dass der Herr dann wirklich zurückgießen wird, schütten wird. Das hat er nicht versprochen. Sie können auch noch viel mehr geben. 20%, 30%, 40%, 90%, 99%, 100%. Und Sie haben keine Garantie, dass Gott Ihnen etwas geben wird. Gott hat ein Recht, Sie sterben zu lassen. Er muss Sie nicht am Leben lassen. Er hat sich gar nicht verpflichtet, Sie in diesem, in uns in, diesem, in dieser Welt leben zu lassen. Er hat eine andere Welt für uns gebaut. Alles der Räume im Himmel, sagt Jesus, Johannes 14. Das ist unser Ziel. Passen wir auf, dass wir nicht Materialisten werden bei aller Christlichkeit. Soll einmal in Nordindien eine schöne Losung gegeben haben, ein Wort an einer Brücke. Gehen Sie über diese Brücke hinweg oder gehen Sie über diese Brücke und bitte bauen Sie Ihr Haus nicht darauf. Nein, schön. Das Leben ist eine Brücke. Ja. Man gehe darüber, aber man baue nicht sein Haus darüber. Unser Leben ist eine Brücke zu einem anderen Leben. Wir wollen hier arbeiten für den Herrn, tun, was zu diesem Leben gehört, auch Häuser bauen, wenn es notwendig ist. Aber nicht so tun, bei allem nie vergessen, ist nicht das Letzte. Charles Finney sagte einmal, an der Art und Weise, wie einige Leute Kirchen bauen möchten, man denken, die schließen würden, denken, die würden denken, wir würden hier ewig nicht wohnen bleiben. Wir geben ihm unsere Gesundheit, ja, das gehört zu der Kraft, alles wollen wir ihm geben. Das tun wir aus Liebe, Liebe gibt. Und dann ein drittes, die Haltung der Heiligkeit. Heiligkeit und Liebe gehören zusammen, so wie Glaube und Liebe zusammengehören. Was ist eigentlich die Relation oder besser die Art der Relation zwischen diesen dreien? Lassen Sie mich das kurz sezieren. Wir Menschen sind im Bilde Gottes geschaffen, ursprünglich in Adam und Eva, und in Christus sind wir neu im Bilde Gottes geschaffen. Christus kommt als Mittler, um die ursprüngliche Absicht Gottes, der Gottesebenbildlichkeit in uns zu verwirklichen.
Wenn das der Fall ist, dann fragen wir uns ja, wer ist Gott? An welcher Stelle sind wir Gott ähnlich oder sollen wir Gott ähnlich sein, werden? Wenn wir die Person Gottes studieren, dann können wir ihn studieren nach seinem eigentlichen Wesen, seiner Substanz. Und da sagen wir, er ist Person, er ist Geist und so weiter. Wir können ihn studieren nach seiner Größe. Da denken wir an seine Ewigkeit, seine Allmacht, Allgegenwart, Allwissenheit. Das ist seine Größe. Aber an dieser Stelle, wo es um die Erlösung geht, da denken wir an seinen Charakter. Und da ist er auf der einen Seite, das sind zwei Pole, vereinte, harmonische Pole in seinem Wesen. Liebe und Heiligkeit. Liebe ist der Zug zum anderen. Heiligkeit hat wohl als Kern Abstand nehmen. Nicht nur von Sünde. Heiligkeit ist wohl der Grund dafür, dass die Welt, die Gott geschaffen hat, auch Gegenständlichkeit hat. Wir sind nicht Pantheisten, wir glauben, dass alles ineinander fließt. Nein, Gott ist ein Gott von Gegenständlichkeit. Das heißt, zu ihm gehört die Tatsache, dass hier etwas ist und da etwas anderes ist. Bei aller Ähnlichkeit gibt es auch Verschiedenheit. Und seine Heiligkeit erinnert daran. Normalerweise natürlich steht seine Heiligkeit im Gegensatz zu dem, was nicht heilig ist. Das ist aber nur, seitdem es Sünde gibt. Es gab nicht immer Sünde, aber Gott war immer heilig. Wir haben also zu fragen, theologisch, worin besteht dann das Wesen seines Heiligseins? Also nur so viel ganz kurz dazu. Aber Gott ist heilig und Gott ist liebevoll. Gott nähert sich, Gott entfernt sich. Gott ist der nahende Gott, Gott ist der ferne Gott, der Gott in der Ferne. Der Große, der Erhabene. Israel sieht Jahwe als den großen Gott, der kaum zu erreichen wäre. Das wird überbetont. Und dann kommt Jesus. Jahwe rettet. Und Gott zeigt in Jesus, dass er Jahwe, gerade dieser Jahwe, der sich nahende Gott ist, der uns nahe kommt, der ruft uns in seine Gemeinschaft und macht uns neu. Wir werden in sein Bild umgewandelt. Epheser 4, Vers 24. Wir werden in sein Bild nach Gott umgewandelt, neu geschaffen. Nach welchen Zügen? Nach den Zügen Heiligkeit und Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unseren Herzen. Der Gott, der Liebe ist, wohnt in uns. Aber auch der Gott, der Licht ist, wohnt in uns. Ja? 1. Johannesbrief, zwei Themen. Gott ist Liebe, Gott ist Licht. Das sind die zwei Isten im 1. Johannesbrief. Zweimal sagt Johannes, Gott ist. Einmal, Gott ist Licht. Einmal, Gott ist Liebe. Nach diesen zwei Zügen sollen wir Gott ähnlich sein. Das ist im Embryo und Keim da, wenn wir wiedergeboren werden. Soll wachsen und zunehmen, soll gepflegt werden. Diese Haltungen sind in uns. Wir haben eine Haltung der Liebe. Sie ist ausgegossen worden in uns. Wir lieben spontan. Doch muss diese Liebe gepflegt werden, diese Haltung. Wer aus Gott geboren ist, der ist gerecht, der ist heilig. Heiligkeit und Gerechtigkeit gehören zusammen. Heiligkeit der Überbegriff, der Oberbegriff. Wer aus Gott geboren ist, der ist gerecht. Der lebt gerecht. Das soll sich auch äußern. Wir haben aber auch eine Verantwortung dafür, dass es sich äußert. Die Haltung der Heiligkeit, der Gerechtigkeit ist da und soll gepflegt werden. 1. Johannes 2, Vers 29 und Kapitel 3, Vers 9. Liebe und Heiligkeit sind also die zwei Eigenschaften in uns, unseres neuen Wesens, die Gottes Ebenbildlichkeit darstellen in seinem Charakter. Nach diesen zwei Zügen sollen wir Gott ähnlich sein. Glaube ist die Grundlage für die Verbindung mit Gott, die uns in Liebe und Heiligkeit hineinführt. So haben wir diese drei, die mir scheinen grundsätzlich zu sein für unsere ganze Haltung als Christen, unsere Einstellung. Wir haben jetzt gesprochen von direkter Seelsorge an unserem inwendigen Menschen. Wir haben gesprochen, wenn wir von direkter Seelsorge sprachen, von Handlung und von Haltung. Bei Handlung sprachen wir von Ernähren und Bewahren. Bei Haltung von drei Haltungen, die wir einzunehmen haben. Ich möchte noch auf ein anderes Gebiet kommen, auf dem Gebiet der Selbstseelsorge. Und das nenne ich die indirekte Sphäre, weil es nicht direkt mit dem inneren Menschen zu tun hat, aber es hat doch mit ihm zu tun, nur auf indirektem Wege. Woran denke ich da? Auf diesem Gebiet sind meine Gedanken noch nicht alle ganz klar, aber ich weiß, es geht um unser natürliches, mehr leibliches Dasein. Es geht hierbei also um die Pflege des natürlichen Menschen. Soll der gepflegt werden? Ja, er soll gepflegt werden. Es geht um die Pflege des Körpers einmal. Warum sollen wir den Körper pflegen? Gründe. Es gibt verschiedene Gründe. Wir sollen ihn pflegen, weil er Gottes Schöpfung ist. Was Gott geschaffen hat, ist gut, bis heute. Es ist nicht vollkommen mehr, es war einmal vollkommen, aber in sich selbst ist alles, was Gott geschaffen hat, gut. Und unser Körper ist von Gott geschaffen und ist nicht böse. Wieder, das wäre platonisch. Der Körper ist nicht etwas, das wir loswerden wollen. Das ist erst gekommen mit dem Sündenfall. Zweierlei Nachteile sind entstanden durch den Sündenfall. Wir uns den Körper leidig werden lassen. Habe ich das richtig gesagt? Einmal, weil die Sünde eingezogen ist. Das Prinzip der Sünde. Die Tat Adams und Evas bringt das Gesetz der Sünde mit sich. Bei Adam und Eva folgt das Gesetz auf die Tat. Bei uns folgt die Tat auf das Gesetz. Wir sind programmiert seit dem Sündenfall. Diese eine Tat programmiert Adam und Eva und alle ihre Nachkommen. Das ist das eine, das für uns problematisch ist. Das andere ist das, was Gott hinzugefügt hat, als Antwort, als Reaktion auf den Sündenfall. Das findet ihr andeutungsweise in 1. Mose 3. Gott hat über die Schöpfung das Gesetz des Zerfalls verhängt. Auch auf unseren Körper. Der Tod ist in unseren Körper eingetreten, das heißt das Gesetz des Zerfalls. Und dieser Zerfall mündet dann bei uns in den körperlichen Tod. Aber der Weg des Todes ist schon vorher da. Der Zerfall, der will immer wieder gebremst werden und das gelingt uns zum Teil, aber früher oder später gewinnt doch der Tod die Überhand. Wir haben also diesen Körper erst im Grunde von Gott geschenkt und soll gepflegt werden. Er soll aber auch gepflegt werden, weil er der Tempel des neuen Menschen, weil er der Tempel des Geistes ist, weil der Heilige Geist Gott ist, ist er der Tempel Gottes. Ihr seid teuer erkauft, auch der Körper. Deshalb dient Gott in diesem Körper.
Und deshalb soll er gepflegt werden. Wer ein Messer hat, der muss es pflegen, wenn er es weiterhin gebrauchen will. Wer Teller und Tassen hat, der muss sie waschen und pflegen, aufpassen, dass sie nicht zerbrechen. Sonst hat man keine Teller und Tassen mehr. Wer einen Körper hat, der soll ihn pflegen, wenn er ihn weiter behalten will. 1. Korinther 9, Vers 27. Ich gehe sehr diszipliniert um mit meinem Körper. 1. Korinther 9, Vers 27. Er behandelt ihn als Sklaven, das heißt, er hat ihn zu gehorchen. Es beginnt morgens, da sagt man zu seinem Körper, jetzt stehst auf. Ob du willst oder nicht, jetzt gehorchst du mir. Dann geht es weiter, jetzt wirst du gewaschen. Ob es dir gefällt oder nicht, jetzt wirst du gewaschen. Und so weiter. Der Körper macht da mitunter Opposition. Aber mitunter muss er auch geboxt werden, vielleicht. Das können wir ruhig mal, Symbole. Römer 13, Vers 14. Man pflege aber den Körper nicht so, dass die Lust aufgeregt wird oder erregt wird, geweckt wird. Man passe auf. Nicht zu viel schlafen, nicht zu viel essen, nicht zu viel dies und das, was sonst gut wäre für den Körper, sonst geht es nicht gut. Wir sollten den Körper pflegen, damit wir nicht unnötige geistliche Probleme bekommen. Deshalb indirekte Seelsorge. Dienst am Körper ist Dienst am Geist, am neuen Menschen. Rechter Dienst am Körper pflegt unsere Seele. Früher, später. Man gehe so mit dem Körper um, damit das Geistliche gepflegt und gefördert wird. Wie soll das geschehen? Wieder die zwei Grundaufgaben eines Hirten. Was tut der Hirt mit dem ihm anvertrauten, mit den Schafen? Er nährt sie, er bewahrt sie. Unser Körper ist unser Schaf. Wir haben es zu bewirten. Wir sind sein Hirt. Er ist in unserer Sorge anvertraut worden. Wir haben ihn zu nähren, so oft es notwendig ist. Regelmäßigkeit ist gut. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Da muss man etwas wissen von Nahrung. Viele Leute, Christen, die wissen nicht viel vom Essen. Die wissen weder, was sie essen sollen, noch wie sie es machen sollen. Die stecken es irgendwie in den Mund und es gelangt auch dorthin. Aber nicht viel mehr. Was Inneres ist, das ist egal, solange es etwas ist, das in den Mund passt. Oder das einigermaßen schmeckt. Christen sollten hier nüchtern werden. Ich finde es furchtbar schade, dass Christen hier nachhinken. Heidnische Religionen, die haben sich der Ernährungsweise dieses Themas angenommen. Aber wir sind so himmlisch gesonnen, dass wir auf diesem Gebiet wenig Ahnung haben. Ein gutes Thema für eine Schule, die sich auf dieser Zweig annehmen würde. Haben Sie Fach Ernährung, was man isst, essen und so weiter? Gesundheit? Ja. Bringen Sie den Kindern bei, was Sie suchen?
Ja.
Also, nähren. Nun, da brauchen wir nicht lange stehen zu bleiben. Das andere ist das Bewahren. Der Körper muss geschützt werden. Er muss bewahrt werden, äußerlich und innerlich. Der Äußere, das heißt, er muss gewaschen werden, muss gepflegt werden, entsprechend angezogen werden, damit die Elemente nicht ihn zu stark mitnehmen und strapazieren. Innerlich, das heißt medizinisch und so weiter, er muss gepflegt werden, er muss bewahrt bleiben. Er muss gereinigt werden, also innerlich und äußerlich. Aber wenn man bewahren will, muss man sich auch enthalten. Es bedarf der Enthaltsamkeit, wenn man bewahren will, den Körper bewahren will. Enthaltsamkeit ist übrigens eine Frucht des Geistes. Die letztgenannte, Galater 5, Vers 22, Luther Keuschheit übersetzt, griechisch Enkrateia, Krateia kennen Sie von Demokratie, Enkrateia, Demokratie, die Macht beim Volk, Enkratie, die Macht im Innern, Macht über sich selbst, deshalb Selbstbeherrschung, Keuschheit und so weiter. Kann verschieden übersetzt werden. Dazu gehört Enthaltsamkeit, man beherrscht sich in seinen Trieben. Wie sieht das aus? Auf der einen Seite enthält man sich vom Schädlichen. Und somit bewahrt man seinen Körper. Das, was dem Körper schädlich sein würde, von dem enthalten wir uns. Mit der Zeit sind Erkenntnisse gekommen durch Erfahrung. Im vorigen Jahrhundert haben noch viele Christen geraucht, das Kirchen hat geraucht und so weiter. Mit der Zeit hat man gemerkt, das ist schädlich für den Körper, und dann haben Christen begonnen, diese Dinge zu lassen. Es gibt andere Dinge, die lassen Christen. Andere Dinge genießen sie vielleicht in einem Maße. Man weiß, dass es gewisses Schädliche an sich hat. Es gibt andere Dinge. Da fährt man wie zum Beispiel ein Wein, das könnte auch noch schädlich sein. Nicht nur, weil er Alkohol hat, sondern auch andere Inhalte. Nun, die Zeit kommt früher oder später, wenn man sich fragt, wo das Gleichgewicht oder wo die Waagschale liegt. Lohnt es sich noch, diesen Artikel einzunehmen? Sollte man sich von ihm enthalten? Da muss man abwägen. Das ist nicht immer leicht. Hier gehört auch das Tischgebet hin. Wir wissen auch nicht immer, was in der Nahrung steckt, die wir auf dem Tisch haben. Ich bete oft ganz bewusst, Herr, heilige diese Nahrung. Denn was heißt das? Ich bitte den Herrn, entweder möge er durch ein Wunder diese Speise jetzt unschädlich machen. Das kann er tun, sodass nur die guten Stoffe mich erreichen. Kann er tun. Oder wenn er das nicht tun will, nehme ich das Ganze ein. Und dann bitte ich, oder kann ich erwarten, dass der Herr in mir diese Schadstoffe unwirksam macht, sodass sie mir nicht schaden. Mich nicht schaden. Aber es kann sein, dass er weder dies noch das tut. Dann muss ich diese Dinge auf mich nehmen und erwarten, dass der Herr mir sonst Kraft gibt, ihm zu dienen. Wir danken inzwischen für das, was er uns gegeben hat. Wir sind nicht dankbar für die Schadstoffe, wir sind dankbar für das Gute. Paulus sagt, danken, das heißt, alles das, was man mit Dank einnehmen kann, ist gut. Nicht alles kann man mit Dank einnehmen. Passen wir auf. Man erhält sich nicht nur von Schädlichem, man erhält sich auch von einigem Guten. Man kann zu viel Gutes essen. Man kann zu viel Gutes haben. Um den Körper zu bewahren, muss man sich auch von einigem Guten enthalten. Man muss hier also weise werden auf diesem Gebiet. Wenn man das tut, dann wird indirekterweise der Geist gepflegt werden können. Es wird einfacher sein, den Geist zu pflegen. So viel zur Pflege des Körpers. Ich weiß nicht, wo dieses nächste genau hingehört. Es ist eine Mischung von irdischem und himmlischem. Aber ich will es einmal kurz erwähnen. Pflege des Kulturellen. Ein weiter Begriff. Kultur ist, heißt bauen, oder das bauen. Kultivieren heißt bauen. Lateinische hier. Kultur, das Gebaute, oder das Bauen. Pflege des Kulturellen. Christen sollten kulturell sein, gepflegt. Sie sollten auch rein natürlich kulturell sein. Nun gibt es eine Kultur, die geeignet ist, den Menschen zu verehren. Es gibt Sitten und Gewohnheiten, die dienen dazu, um die Person herauszustellen, die Aufmerksamkeit auf die Person zu lenken. Nicht so. Wir wollen so kulturell sein, dass Gott geehrt wird und seine Schöpfung zur Geltung kommt. Wir wollen auch den unbekehrten Menschen zeigen, dass wir viel von Gottes Schöpfung halten. Wir halten von Bäumen, wir halten viel von Gras, von Bergen und so weiter. Wir halten von Häuser, die der Mensch erbaut. Wir finden sie schön, wenn sie schön sind. Wir finden sie nicht schön, wenn sie nicht schön sind. Wir wollen hier den ästhetischen Sinn entwickeln. Paulus setzt den ästhetischen Sinn beim Christen voraus. Wir wollen diesen Sinn entwickeln, den haben wir von Gott. Gott sah seine Schöpfung an und fand sie gut. Gott hat einen Sinn für Ästhetik. Es waren Gold und Perlen im Garten, in der ursprünglichen Schöpfung. Ja? Es setzt voraus, dass Gott an Schönheit dachte. Und so indirekte Hinweise darauf. In der Stiftshütte waren Schönheitsgegenstände. Kultur macht das Leben einmal einfacher, zum anderen erfreulicher. Mangel an Kultur verkompliziert das Leben unnötigerweise und macht es trüb. Dieses Ziel sollte im Auge behalten werden, wenn wir an Kultur denken. Das Ziel dient dann auch zur Veränderung der Kultur, zur Revolution, das heißt zur Umwälzung, glaube ich, wenn es notwendig ist. Damit das Ziel, ein Gott entsprechendes Ziel, ein dem Evangelium entsprechendes Ziel, wieder zur Geltung kommt in allem Kulturellen, wird das Leben einfacher, sodass den geistlichen Zielen gedient wird. Das ist das Ziel. Das Körperliche, das Äußerliche dient dem Inneren, dem Ewigen, dem Geistlichen. So muss die äußere Welt Dienstmagd werden, der ewigen Welt, der Erlösung, diesem Ding, Gott selbst. Kultur sollte erfreuen, fördern und so weiter. Viele Probleme im Geistlichen entstehen, weil heilsame Gepflogenheiten entweder nicht bekannt sind oder nicht mehr bekannt sind. Oder weil sie vielleicht einfach vernachlässigt werden. Sie sind bekannt, aber sie werden einfach vernachlässigt. Sittlichkeit sollte von Christen gefördert werden, aber nicht zu einem Gott werden, dem man einfach dient. So gibt es eine Zeit in der deutschen Geschichte, wo der Kultur einfach gehuldigt wird. Nicht so. Nun, ich bin mit meinem Thema zu Ende. Wir haben noch eine Sitzung. Dann will ich das Problem ins Auge fassen, aber noch speziell davon sprechen.